Impulse, der KPMG-Podcast.
Sie sind überall Cyberkriminelle. Statt Verstecken spielen kommt es auf präventive Maßnahmen an. Herzlich willkommen zu unserer Cybersecurity-Podcast-Reihe von Impulse. Unsere diesjährige Studie hat gezeigt, dass mehr als jedes zweite Unternehmen bereits Opfer einer Cyberattacke war. Worauf es hierbei ankommt, um zum einen die richtigen Vorbereitungen zu treffen, aber auch im Anlassfall rasch reagieren zu können, wollen wir in unserer heutigen Ausgabe besprechen. Und dazu begrüße ich zum einen Andreas Tomek, zuständiger Partner bei KPMG für das Thema Cybersecurity, und Stefan Fink, unseren KPMG-Chefökonomen und Professor für Finanz- und Risikomanagement. Andi, wir machen die Studie jetzt zum bereits 7. Mal und über die Jahre hinweg gibt es ja immer wieder neue spannende Eindrücke. Die aktuelle Studie segelt ja auch sehr stark unter den Einflüssen des aktuellen Kriegs bzw. Konflikts, den wir in Europa erleben. Und so haben aus unserer Studie heraus 52% der befragten Unternehmen gesagt, dass Cyberangriffe durch staatlich unterstützte Akteure für sie an Bedeutung gewonnen haben. Das ist durchaus interessant, weil diese Zahl in den letzten Jahren doch etwas niedriger war. Woher glaubst du, kommt diese Wahrnehmung, beziehungsweise woher resultiert das? Ist das einerseits eher durch die Professionalisierung der Angreifer geschuldet oder doch auch aus den aktuellen Umständen, in denen wir uns befinden?
Ich denke, die Studie hat ja diese Zahl auch schon ergeben, noch bevor der aktuelle Konflikt und der aktuelle Krieg in der Ukraine auch schlagend geworden ist. Das heißt, das Thema war davor schon quasi präsenter und ist sicherlich noch omnipräsenter. Was wir natürlich sehen über die letzten Jahre verteilt, ist, dass die staatlichen Behörden und Dienste sehr stark in den Cyberbereich reindrängen, auch Tools von deren Seite dann in weiterer Folge von anderen Gruppen weiter verwendet werden, dass staatliche Stellen auch Ransomware-Gruppen zum Beispiel subbeauftragen, dementsprechend hier ihre eigenen Motive versuchen durchzubringen. Und insofern natürlich dieses Toolset der staatlichen Akteure wesentlich breiter auch aufschlägt bei den Kunden und bei den Behörden in dem Bereich. Und insofern haben wir natürlich eine starke Professionalisierung auf der Ebene. Wir sehen, dass eben staatliche Akteure und Angriffe immer mehr werden. Wir sehen, dass auch in weiterer Folge eben Ransomware, Denial of Service, diverse Arten von Angriffen, auch zum Beispiel auf Blockchain und Kryptonetzwerke, dazu verwendet werden, um auch zum Beispiel bestimmte Staaten zu finanzieren und ihre Ideen hier durchzubringen. Und wenn man sich das anschaut, vor einigen Wochen gab es einen Fall, wo mutmaßlich ein Staat aus einem Kryptonetzwerk 650 Millionen US-Dollar gestohlen hat, ja, dann sieht man, dass man hier dementsprechend tatsächlich sehr, sehr große Capabilities auch schon hat, um eben wichtige Themengebiete des Staates dann durch Cyberangriffe auch voranzutreiben.
Ich möchte da gleich einen Punkt von dir aufgreifen, weil du gesagt hast, die Professionalisierung, und das ist auch etwas, das sich in unseren Zahlen wieder gespiegelt hat, nämlich 22% der befragten Unternehmen sagen, dass APTs, also Advanced Persistent Threats, für sie mittlerweile zum Tagesgeschäft gehören. Das heißt, erleben wir auch hier eine Eskalation oder eine Zuspitzung der Situation?
Ich glaube, dass sehr viele dieser Angriffe inzwischen für unsere Kunden und auch für uns selbst zum Tagesgeschäft gehören. Es sind die Angriffe, wie schon vorher auch angesprochen, quasi omnipräsent. Das heißt, es ist nicht mehr so, dass wir davon ausgehen, dass wir nur einen Vorfall sehen oder vielleicht einen Vorfall pro Monat. Es sind Vorfälle sicherlich im Tagestakt teilweise mehrere zu behandeln von den Security-Mannschaften, je nach Unternehmensgröße. Was mich persönlich wundert, ist, dass immer noch viele sagen, sie wurden nicht Opfer einer Cyberattacke. Ich denke eigentlich, dass jedes Unternehmen einen Vorfall hat, aber möglicherweise die Interpretation des Namens oder des Begriffs Opfer hier noch unterschiedlich ist, ab wann man tatsächlich Opfer einer Cyberattacke ist. Aber Vorfälle gibt es sicherlich in verschiedenen Abstufungen tagtäglich und müssen behandelt werden. Und ich glaube deswegen, dass sehr viele dieser Dinge, die da auch angesprochen werden, inzwischen zum Standardrepertoire quasi der Cyber- oder Informationssicherheitsabteilung auch gehören und die sich dementsprechend auch einstellen und stark daran arbeiten, dass nicht der Vorfall gleich zu dann dementsprechend einem Desaster oder einer Katastrophe wird. Ja.
Haben wir natürlich auf der einen Seite die Unternehmungen, die stark damit kämpfen und auch mit finanziellen Folgen kämpfen. Ich würde jetzt gerne den Stefan Fink zu uns in die Runde mit dazu nehmen. Stefan, gerade auch, wenn wir das Thema Cybersecurity etwas globaler betrachten, beziehungsweise vielleicht auch aus volkswirtschaftlicher Sicht betrachten. Welche Implikationen hat das eigentlich für eine Volkswirtschaft, wenn Cyberattacken zunehmen? Wie können wir das einordnen?
Ja, die die Größenordnung, das Impact von Cyberrisiken, die wir volkswirtschaftlich haben, ist weniger auf der Tagesordnung, also vor allem auch im aktuellen Kontext. Ja, seit 2020 die volkswirtschaftlichen Folgen der Pandemie, jetzt 2022 die Ukraine-Krise, wo gewisse Risikofaktoren in den Fokus der volkswirtschaftlichen Betrachtung gehen. Und wenn man aber sagt, auf der globalen Wirtschaftsleistung, wo man so ungefähr 6% der Wirtschaftsleistung tatsächlich schon identifiziert hat als Schaden, der aus diesen Cyberrisiken rauskommt, dann ist es tatsächlich ein unmittelbarer Schaden, der hier volkswirtschaftlich entsteht. Aber gleichzeitig, man darf die Folgewirkungen nicht vergessen. Wir haben jetzt von den Unternehmungen gesprochen. Bei den Unternehmen ist es natürlich auch so, dass innovative, also vor allem auch Technologieunternehmen unter diesen Attacken leiden, teilweise eben, wo es auch um dann den Abfluss von Informationen geht, wo es darum geht, also je riskanter es ist, ich investiere etwas, habe aber dann nichts davon, weil ich im Hightech-Bereich dann durch Cyberattacken Schäden habe. Das kann dann dazu führen, dass mehr oder weniger dann die Neigung, tatsächlich noch zu investieren, innovativ zu sein, abnimmt. Und das ist natürlich dann schon eine Folgewirkung, auch für die Volkswirtschaft. Also die Attraktivität für einen Unternehmer, hier aktiv zu sein, hier zu investieren, mit den positiven Folgewirkungen auf die Volkswirtschaft, die hängt sehr eng damit zusammen, wie sicher kann sich das Unternehmen fühlen, was natürlich einerseits dann davon abhängt, was macht das Unternehmen selbst, aber natürlich auch die Cyberstabilität der Volkswirtschaft an sich wird zukünftig dann auch ein wesentlicher Faktor sein, ja, für Investitionen in diese Wirtschaft.
Vielleicht auch noch eine Anschlussfrage jetzt, weil wir natürlich eine gewisse Wechselwirkung haben zwischen einerseits der Volkswirtschaft und der anderen Seite den Unternehmen. Wie würdest du das einschätzen? Würdigen Unternehmen heute Cybercrime schon ausreichend als ökonomisches, mit einem ökonomischen Risiko, oder greift das noch etwas zu kurz?
Ja, also das ist eine wichtige Frage, vor allem deswegen, weil wenn man es als einen Gradmesser nimmt, diese Risikoeinschätzung des World Economic Forums, das jedes Jahr auch veröffentlicht wird, wo Unternehmen befragt werden, wo sie die wichtigsten, die zentralen Risiken hier sehen. Und da waren wir schon vor einigen Jahren bei ungefähr 50% der Unternehmen, die gesagt haben, ja, Cyberrisiken sind tatsächlich für uns ein zentrales Risiko. Das hat jetzt aufgrund auch der Pandemie in den aktuellen Reports abgenommen. Wir sind jetzt irgendwo in dagegen von 20%, weil einfach andere Risikofaktoren dominieren. Und ich glaube, dass das Bewusstsein, ja, auch die Geldbeträge, um die es da geht, ja, das sind tatsächlich veritable unternehmerische Risiken, die in diesem Bereich unterwegs sind. Der Fokus ist etwas weg von diesen Themen, und es ist, denke ich, schon auch wichtig, und mit allen Maßnahmen, die hier auch möglich sind, Visibilität dieses Risiko zu erzeugen, ja, auch Anreize zu schaffen, dass dagegen gesteuert werden muss.
Ich glaube, dieses Gegensteuern, wir haben jetzt zum einen natürlich betrachtet die wirtschaftliche Sicht, Budgetthematik und Ähnliches, aber wenn wir jetzt auf die andere Dimension schauen, die andere Dimension ist natürlich der Faktor Mensch. Andi, wir haben in unserer Studie heuer gesehen, dass vor allem der Faktor Mensch, das Finden von geeignetem Personal und Mitarbeitern für Unternehmen eine große Herausforderung darstellt. 74% haben gesagt, sie haben Schwierigkeiten beim Rekrutieren von IT-Experten, und es dauert im Schnitt zwischen 4 bis 6 Monaten, den geeigneten Mitarbeiter zu finden. Haben wir überhaupt dann noch eine Chance, das Thema Cybersecurity entsprechend zu adressieren, beziehungsweise werden wir das Rennen jemals gewinnen? Oder was müssen wir tun, dass wir es gewinnen können?
Das ist eine vielschichtige Frage, die man dann auch sieht, oder Stefan sicher gut ergänzen kann. Wir haben auf der einen Seite sicherlich ein Problem mit der Menge der verfügbaren Personen und Ressourcen, sowohl im Land als auch global. Und insofern entsteht natürlich ein Wettbewerb um diese Ressourcen. Und wir haben sicherlich das Thema, dass gerade im österreichischen Umfeld, deutschsprachiges Umfeld, auch andere Märkte vielleicht einmal einen Ticken mehr bezahlen als wir oder ordentlich mehr bezahlen als wir. Und insofern auch hier Ressourcen gleich einmal aus dem Land abfließen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Möglichkeit, aus unseren Nachbarländern, wo wir ein höheres Gehaltsniveau haben, auch welche hinzuzuziehen. Das sehen wir auch gerade bei unseren großen Kunden, dass das stark gemacht wird, dass hier dementsprechende, Kompetenzcenter auch ausgelagert werden in den CEE-Raum und dementsprechend auch mit Experten aus dem EU-Ausland zum Beispiel gearbeitet wird. Im Land selber, wie gesagt, haben wir sicherlich zu wenig ausgebildete Personen mit und ohne Berufserfahrung. Ich glaube, es wird einiges in der Fort-, Aus- und Weiterbildung gemacht, aber das ist dann auch sehr oft das Spezialistentum, das dann einen sehr technischen Hintergrund hat. Ich glaube, dass auch für andere Rollenbilder in der Cybersecurity an sich mehr als genug Platz ist und wäre, dass wir hier mit Themengebieten wie Umschulung, Requalifikation, gezielten Programmen für Frauen in die Technik und so weiter und so fort sehr viel erreichen können und dementsprechend das auch fördern sollten, um hier dementsprechend diesen Mangel auch in irgendeiner Art und Weise mittelfristig ausgleichen zu können. Das absolute Spezialistentum mit sage ich jetzt einmal, 15 Jahren technischer Cybersecurity-Detailerfahrung kann man natürlich nicht einfach nachproduzieren, das wird nicht gehen, ja. Aber man kann natürlich versuchen, dementsprechend ein bisschen einen Ausgleich zu schaffen. Und natürlich mittelfristig wird gerade für diese technischen Rollen auch sehr stark das Thema Automatisierung, künstliche Intelligenz, Abläufe stärker in eine Automatisierung zu bringen und auch natürlich das globale Austauschen und Lernen von Systemen ein extrem wichtiger Punkt sein, um dementsprechend bestimmte Tätigkeitsprofile auch einfach entlasten zu können. Das sind vielleicht mal ein paar der ersten Gedanken, aber möglicherweise will auch entweder der Stefan was ergänzen oder hast du eine Folgefrage.
Vielleicht, wenn ich den Ball bei einem ganz zentralen volkswirtschaftlichen Risiko aufnehmen darf. Also es ist auch medial omnipräsent präsent, das Thema des Fachkräftemangels grundsätzlich. Und gerade im technischen Bereich würde ich jetzt immer so weit sein, dass ich sage, man braucht sowieso beides. Also einerseits diese Auslagerung, also diese CII-Involvierung in diesen Themen, das ist die eine Geschichte, aber es ist ganz also unbedingt erforderlich, Anreize zu setzen und auch hinsichtlich Bildung, den Bildungsbegriff, wie du gesagt hast, breiter zu denken, nicht nur die Erstbildung, sondern auch Umschulungen, Umqualifizierung, also wie kann ich die Durchlässigkeit da erhöhen, das ist etwas, was uns jetzt nicht nur im Cyber-Security-Bereich, aber insbesondere natürlich auch genau dort, weil dort das notwendige Know-how-Niveau so hoch ist. Also das ist tatsächlich ein Aufruf und was auch natürlich wieder an Regierungen, Entscheider auch geht, das wirklich intensiv auch voranzutreiben, weil also diese Schaffung und diese Qualifikation im Inland nicht nur in der erstmaligen Ausbildung, sondern auch in den Umschulungen, Lifelong Learning, die Möglichkeit auch zu einem späteren Zeitpunkt sich noch in einem anderen Sektor zu qualifizieren. Das wird ein Schlüssel sein, das wird ein Schlüsselerfolgsfaktor sein, den wir auch hier brauchen, damit es Anreize zu setzen, auch im Inland zu bleiben. Und das ist ganz wichtig, die Arbeitskräfte auch da zu halten. Das hört nicht auf bei der Überlegung, im Bildungssystem attraktiv zu sein, sondern das ist auch der Anreiz selbst. Also das geht darüber hinaus, also zukünftige Steuersysteme etc. Das sind Faktoren, die hier berücksichtigt werden müssen. Und das ist tatsächlich also ein ganz wichtiges Thema für den zukünftigen Entwicklung des Standortes, besonders im Cyberrisikobereich. Also das ist etwas, da kann ich nur viermal und färbigst unterstreichen.
Dieses volkswirtschaftliche Thema, Stefan, was du gerade angesprochen hast, ist auch etwas, was unsere Studie interessanterweise zeigt, denn jedes dritte Unternehmen, das wir befragt haben, also ca. 34%, stellen Mitarbeiter auch im Ausland an, obwohl es dort keine Niederlassung besitzt. Das heißt eigentlich, das unterstreicht ja nochmals viel mehr das, was du gesagt hast, weil wir damit ja auch einen gewissen Verlust der Wertschöpfung in Österreich haben, oder nicht?
Ganz genau. Ich meine, natürlich, wenn es alternativlos ist, also bevor ich überhaupt keinen bekomme, muss ich also optimieren unter Nebenbedingungen. Aber da ist tatsächlich also der Hebel, was formulieren wir es positiv. Ja, der positive Hebel, den ich habe, ja, wenn ich den vorher angesprochenen Weg, ja, dass ich sage, okay, ich mache tatsächlich etwas, das bildungs-, umbildungs-, ausbildungstechnisch und auch die Attraktivität des Standortes, dass ich sage, das ist auch ein Platz, um zu bleiben und hier volkswirtschaftlich dann Wertschöpfung zu bringen. Also der Hebel da ist ein großer.
Andi, du hast vorher auch noch ganz besonders dieses Thema Qualifizierung bzw. Ausbildung angesprochen. Auch eine interessante Zahl aus unserer Studie, dass nämlich jedes zweite Unternehmen, also 42%, es mittlerweile für üblich empfinden, Quereinsteiger anzustellen und diese selbst auszubilden. Also wir sind eigentlich weggekommen, Cybersecurity von einem rein akademischen Umfeld weg hin zu einer bunten Vielfalt zu bekommen. Welcher Auftrag steckt da denn eigentlich und welcher Appell steckt da eigentlich drinnen für Unternehmen?
Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man weggeht von einer rein akademischen Betrachtung dieses Tätigkeitsbereichs. Wir brauchen, und das ist überhaupt nicht abwertend zu verstehen, sondern eigentlich ist das sogar das, was wir wesentlich mehr brauchen. Wir brauchen Leute, die da anpacken können und die dementsprechend auch die Praxiserfahrung aus der klassischen IT haben. Sehr viele der Cybersecurity-Probleme, die wir aktuell versuchen zu lösen, liegen eigentlich darin, dass wir die letzten, sage ich jetzt mal, 10, teilweise auch 20 oder 30 Jahre die IT recht hemdsärmelig aufgebaut haben und hier auch sicherlich viele Altlasten angefallen sind. Und diese Altlast anfassen zu können, ist natürlich eine Aufgabe, die nur mit den dementsprechenden auch technisch ausgebildeten Ressourcen, die aber eher eben sehr praxisnah sein müssen, auch bewerkstelligen kann. Ne? Das heißt, ich brauche die Programmierer, Systemadministratoren, Netzwerktechniker und wie sie auch alle heißen mögen und idealerweise auch die Innen davon, wobei da gibt es natürlich nur wenige, gerade aus einer historischen Sicht auch heraus, um dementsprechend, sage ich jetzt einmal, so Themengebiete wie Batch-Management, Vulnerability-Management, Asset-Management und so weiter und so fort, aber auch Code-Qualität verbessern zu können. Ne? Das sind so die grundlegenden Pfeiler, wo man darüber diskutieren kann, ist das IT oder ist das Security, aber auf jeden Fall ist es stark Security-relevant und ohne diese Grundlagen werde ich in weiterer Folge, sage ich mal, meine Angriffsfläche sicherlich nicht reduzieren können. Und insofern jedes Programm, das dazu führt, dass ein bestehender Techniker das Cybersecurity-Thema ein bisschen besser versteht und das dann auch mitdenkt, sowohl, sage ich mal, reaktiv auf die Infrastruktur, die er vielleicht schon mal gebaut hat, als auch proaktiv in Zukunft mitdenkt bei neuen Infrastrukturen, die er mitgestaltet, ist ein ganz wichtiger Beitrag, um das Thema dementsprechend in die Breite zu bekommen.
Vielleicht eine ganz kleine Ergänzung dazu, weil es so wirklich wunderbar passt. Ich glaube, dieses Out-of-the-Box-Denken, ja, also auch in anderen Bereichen und Abteilungen der Unternehmen, das Bewusstsein zu erhöhen, dass, wenn man da jetzt beispielsweise in einem IT-Projekt unterwegs ist, irgendetwas Neues umsetzt, dann ist es sicherlich aus dem Fachbereich, muss diese Lösung dann einmal alles abfrühstücken, was erwartet wird. Aber wenn das Bewusstsein da ist, dass man sagt, okay, wir haben da jetzt etwas Neues, wir haben ein neues System, eine neue Infrastruktur etc., könnte das auch entsprechend ein zusätzliches Risiko bedeuten. Da brauche ich nicht lauter Spezialisten sitzen, aber zumindest einmal dieses Grundbewusstsein einmal zu haben, okay, da müssen wir aufpassen, das ist schon mal ein ganz großer Vorteil. Ja, also weil dann kann man zumindest, da müssen wir fragen gehen. Und alleine dieses, da müssen wir fragen gehen, kann schon helfen, bevor man irgendwo einmal reinstolpert.
Vielleicht auch von mir nochmal ergänzend, weil ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, gerade bei diesen Themen, die so Spezialistenthemen oder gefühlterweise Spezialistenthemen sind. Ja. Wir haben jetzt immer den Anspruch gestellt, dass Cybersecurity ein Thema eigentlich für alle werden muss, aber gleichzeitig haben wir ein bisschen die Tendenz, quasi auch in der Branche, zu sagen, ja, aber bitte lass die anderen die Spezialisten ran, wenn du nicht schon seit 10 oder 20 Jahren das machst und top ausgebildet bist, dann bist du eigentlich nicht geeignet, um das Thema quasi voranzubringen. Ja. Das widerspricht sich natürlich auch ganz, ganz stark und wir müssen da definitiv quasi auch abgestufte Rollen für Personen mit abgestuften Fähigkeiten und Kenntnissen finden. Und gerade beim Thema, das de facto wirklich jeden angeht und das auch so stark dann in den persönlichen Bereich von jedem von uns quasi reingeht und dementsprechend eher einen gewissen Grundschutz auch im privaten Umfeld braucht, glaube ich, dass man eigentlich sehr schnell auch zusätzliche Rollen und Fähigkeiten und Gebiete findet für Menschen, die nicht schon 5 oder 10 oder 15 Jahre das machen und dann 2 Informatikstudien abgeschlossen haben. Da gibt es sicherlich niedrigschwelligere Themengebiete, wo die auch massiv davon profitieren, dass man auch andere Skills und Fähigkeiten reinbekommt, die eben nicht nur rein technisch sind.
Dieses mit Skills und Fähigkeiten, Andi, was du gerade gesagt hast, ist auch etwas, wenn wir den Bogen jetzt in eine andere Richtung lenken, nämlich Vorfälle und Vorfallsbehandlung beziehungsweise sicherheitsrelevante Vorfälle und Ereignisse, die es zu handeln gilt. Da ist natürlich der Faktor Mensch ein ganz entscheidender und wir brauchen ausreichende Mitarbeiter und Kapazitäten dafür, damit wir das handeln können. Das ist spannend, nämlich, dass zum einen 97% der befragten Unternehmen sagen, sie binden externe Dienstleister in der technischen Vorfallsbehandlung ein und jedes zweite Unternehmen holt sich zumindest Unterstützung, wenn es um die organisatorische Vorfallsbehandlung geht. Das heißt, Dinge, die jetzt nicht unbedingt mit den Hardcore-Technik-Disziplinen zu tun haben. Ist das nicht auch schon ein Appell, der sagt, hey, wir brauchen ein breiteres Wissen, wir brauchen Leute mit diverseren Skills?
Ja, ich denke, du hast genau richtig gesagt. Ja. Also es sind zwei Tangenten, die da sicherlich interessant zu betrachten sind. Das eine ist definitiv diese sehr technische Tangente, wo es heißt 97%. Das ist vollkommen klar, weil es sind einfach Spezialskills, wo man sehr wohl auch eine Zeit lernen muss, bis man die beherrscht. Und wo man im Endeffekt, wenn man es öfter macht, auch wesentlich besser wird. Und dann, wenn man nicht jeden Tag einen größeren Vorfall im Unternehmen hat, während gerade die kleineren Unternehmen, sage ich jetzt mal, die weniger Vorfälle haben, sowas sicherlich zukaufen und auch die großen dementsprechend Kapazitäten dazu kaufen. Und wie gesagt, das ist ein bisschen so wie beim Arzt, wenn der sagt, wenn ich hingehe und sage, das ist interessant, das habe ich noch nie gehabt, ist das in einer Krisensituation sicherlich nicht die beste Reaktion. Und dementsprechend hätte ich da auch gerne jemanden, der dementsprechend ausgebildet ist. Ja. Und die zweite Tangente, die du angesprochen hast, im Sinne von der organisatorischen Unterstützung, Da ist es sicherlich so, dass wir dieses Profil auch stärker mitdenken müssen, auch für unsere normalen Mitarbeiter. Resilienz wird sicherlich ein Thema sein, das man wesentlich stärker einfach bei IT-Services standardmäßig betrachten muss. Auch wenn ich das aus Business-Sicht aufbaue, muss ich mir überlegen, was passiert, wenn dieser Service auch wieder nicht vorhanden ist. Das ist auch ein Themengebiet, das geht auch nicht weg. Also gerade in einer Zeit, wo wir versuchen, sehr, sehr vieles eventuell auch in die Cloud oder zu Dienstleistern auszulagern, bleibt dieses Themengebiet Resilienz und Überlegungen, sage ich jetzt mal, wie ich mit diesem Thema umgehe, immer beim Business. Ja, und das muss man dementsprechend, glaube ich, auch mit betrachten. Das ist ein Skill, den kann man, glaube ich, in so gut wie jeder Überlegung einfach mit reinnehmen. Und das sollte auch dementsprechend, glaube ich, in vielen Studienzweigen auch unterrichtet werden oder bei vielen Personen nachgeschult werden.
Dieses Thema Resilienz ist ein oft gehörter Begriff. Welche Tipps, welche Empfehlungen hättest du da für die Unternehmen, wenn sie ihre Resilienz stärken wollen? Gibt es da 3 Punkte, wo du sagst, schaut euch die genau an oder bitte vergesst das nicht?
Ja, ich glaube, was man von Anfang an gleich mitnehmen kann, ist einfach, dass man in dem Setup von einem neuen Projekt einfach diese Resilienzgedanken einfach gleich mitträgt. Das ist, glaube ich, mal das Wichtigste, dass man nicht erst im Ernstfall draufkommt, aha, wie kann ich es alternativ machen oder wo habe ich technische Abhängigkeiten, sondern dass einfach gleich mitdenkt. Mit einer zusätzlichen Digitalisierung, sage ich mal, unserer Wertschöpfungsketten habe ich natürlich auch mehr Sollbruchstellen, sage ich jetzt einmal, die ausfallen können und wo ich halt einfach von Anfang an mitdenken muss. Und das ist sicherlich aus meiner Sicht der wichtigste Tipp. Der zweite Tipp, den ich vielleicht mitgeben möchte, ist, dass uns die neuen Technologien natürlich auch Resilienzoptionen geben. Also wir haben gerade auf technischer Ebene, sage ich jetzt einmal, Dinge, die früher sehr, sehr schwer abzubilden waren, wie nämlich mehrere Rechenzentren, mehrere Länder, 24/7-Betriebsthematiken und so weiter und so fort, sind in einer globalen, verteilten Welt mit Cloud-Services wesentlich leichter, schneller und billiger abzubilden. Das muss man dementsprechend wahrscheinlich auch berücksichtigen. Ob man jetzt auf die Schnelle noch ein Dritter einfällt, weiß ich nicht, aber vielleicht hat der Stefan noch was.
Ja, den Resilienzbegriff nehme ich gerne auf, einfach auch, wenn wir ein bisschen strategisch wieder zur öffentlichen Seite wechseln und an die wirtschaftspolitische Ausrichtung denken, ist es ja jetzt nach Covid zu einer sehr intensiven und auch notwendigen Diskussion gekommen. Also wir sprechen viel über Lieferketten, die Stärkung der Resilienz der Wirtschaft, diverse Initiativen, die sehr stark darauf anzielen, okay, was können wir quasi im Inland wieder anfertigen etc. Und wir sehen aber, dass die Resilienz der Volkswirtschaft auch sehr stark davon abhängig ist, wie ich diese Cyberrisiken in den Griff bekomme. Und da wäre dann schon vielleicht so ein kleiner impliziter Aufruf, wenn man sagt, ich denke strukturell über wirtschaftspolitische Ausrichtungen nach, ich stärke Initiativen, die die Resilienz des Standortes stärken, dass man in diese Resilienz dann auch mit potenziellen Förderungen, Initiativen, jetzt nicht nur in der Ausbildung, sondern ganz generell auch Anreize schafft, dass man sagt, okay, steuerlich über Subventionen, wie man es auch immer darstellt, aber dass einfach dieses Cyberrisiko ein zentraler Resilienzfaktor auch ist. Und wenn ich jetzt so ein Paket schnüre, was sehr begrüßenswert ist, dann sollte man auf das nicht vergessen.
Stefan, wo liegen wir da aus deiner Sicht im europäischen Vergleich? Wo finden wir Österreich, wenn wir dieses Thema auf EU, auf europäischer Ebene betrachten?
Also bin ich ein bisschen zwiegespalten. Ich meine, auf der einen Seite ist es schon so, dass also immer wieder auch der Digitalisierungsgrad der öffentlichen Verwaltung erwähnt wird, dass das also in Österreich verhältnismäßig gut und auch schon weit entwickelt ist. Ich glaube schon, dass viel schon digitalisiert passiert, aber ob wir die Sicherheitskomponente im selben Ausmaß mitdenken wie das digitale Angebot an sich, da bin ich mir unsicher und da würde ich uns jetzt, also ohne dass ich uns da diskreditiere, aber nicht ganz vorne sehen, weil bei sehr vielen Dingen, beispielsweise in der Datenverwendung, ja, also Datenverwendung jetzt nicht von der Sicherheitskomponente, aber auch von der Datenverwendungseffizienz her, sind viele Daten da. Auf der einen Seite gehe ich richtig damit um. Das ist die eine Komponente, über die man sicher verstärkt nachdenken muss, auch im öffentlichen Bereich, ich nenne nur Gesundheitsdaten. Und auf der anderen Seite sicherlich auch diese Absicherungskomponente, die man da mitdenken muss. Ein Ranking würde ich mir nicht zutrauen, aber ausrasten dürfen wir uns nicht.
Wir können doch mit einem, wenn ich so aufnehmen darf, einem positiven Gefühl in die Zukunft gehen. Wir wollen natürlich immer noch gewisse Dinge zu machen sind, die typischen Hausaufgaben, die, glaube ich, jedem ins Stammbuch geschrieben werden. Okay, lachen.
Mit Leuchtstift.
mit Leuchtstift. Okay, um auf die Zielgerade zu kommen, beziehungsweise das Ziel vor Augen zu haben. Wir haben in unserer heurigen Studie sehr viele neue Eindrücke gesehen, sehr viele Dinge wieder vor den Vorhang bringen dürfen. Stefan, bei unserer Umfrage haben wir gesehen, dass Pessimismus momentan eher die Wahrnehmung heimischer Unternehmen prägt. Blick in die Zukunft, wie, Wie ordnest du sie ein? Wohin geht die Reise? Auf was dürfen wir uns in den nächsten 12 Monaten einstellen?
Ja, also ich glaube, der Pessimismusbegriff ist tatsächlich der, also wenn man jetzt die aktuelle Situation jetzt nicht im Cyberrisiko, sondern generell im Risikoumfeld hernimmt, könnte man sagen, naja, also da ist schon eine gute Flasche Wein notwendig, um da das Lächeln zu zaubern. Aber tatsächlich ist es so, dass es ganz wichtig ist, in so einer Situation auch der Blick über den jetzt unmittelbaren oder auch 12-Monats-Horizont hinauszuwagen. Also auch das, es sind sehr viele strukturelle Themen, die jetzt auch in Gang gebracht wurden durch Covid. Also Energiethemen beispielsweise, Resilienz, das ist alles, was momentan grauslich ist und sich und wehtut. Aber perspektivisch, längerfristig, passiert da schon einiges, was auch eine Chance sein kann für den Standort. Und in diesen Themen, wie beispielsweise Energietransformation, ja, wo sich einiges tun wird, was momentan problematisch ist, ähnlich würde ich aus im Cyberrisikobereich einordnen. Also das Bewusstsein, um wie viel es da an Schadensmöglichkeit geht und eigentlich den hohen Hebel, den ich erreichen kann, wenn ich da etwas gut mache, jetzt auch seitens der Regierung mit den Initiativen, die wir besprochen haben, das sehe ich durchaus Potenzial. Also vielleicht 12 Monate, da ein bisschen noch mit Rotwein, aber dann darüber hinaus durchaus auch den Grund für ein bisschen Optimismus gegeben.
Andi, Blick von deiner Seite, wohin muss der Blick in Sachen Cybersecurity in den nächsten 12 Monaten gehen, beziehungsweise worauf muss er gerichtet werden und was dürfen wir Unternehmen nicht aus den Augen verlieren, um auf der Spur zu bleiben?
Ja, ich habe schon mal gesagt, wir hätten uns gewünscht, dass wir bei jedem Euro, den wir für Cybersecurity ausgegeben haben, einen zweiten draufgelegt hätten oder einen dritten. Ich glaube, dass die Zinsen auf unsere Cybersecurity-Investments immer noch sehr hoch sind, im Gegensatz vielleicht zu den Zinsen am Markt aktuell, aber die ändern sich ja auch. Und insofern, sage ich jetzt einmal, sollten wir tatsächlich jetzt nochmal einen ordentlichen Push auch machen, um sowohl in unsere Mitarbeiter als auch in unsere Spezialisten als auch in unsere Infrastruktur zu investieren. Wir werden es definitiv auf die nächsten Jahre auch mit der geänderten Bedrohungslage und mit den geänderten globalen Bedingungen brauchen. Wenn es nicht jetzt wehtut oder wenn es nicht in einem Jahr wehtut, tut es wahrscheinlich in 2, 3 oder 5 Jahren weh. Es ist keine Frage ob, sondern nur wann. Und insofern würde ich sagen, es ist immer noch ein sehr guter Zeitpunkt, um zu investieren. Wir haben sicherlich nicht 50% oder 60% oder 70% des Wegs geschafft. Wir sind wahrscheinlich eher 10% oder 20% oder 30%, je nachdem, welches Unternehmen wir uns anschauen. Und mit zunehmender Digitalisierung wird dieser Weg auch nicht kürzer, sondern verlängert sich auch immer mehr. Und insofern der Aufruf, schauen wir, dass wir was tun, damit wir nicht dann in weiterer Folge hinten raus dann draufkommen, dass wir wieder zu wenig investiert haben.
Eine spannende Betrachtung, extrem, extrem interessant. Also ich fasse zusammen, beziehungsweise nehme mir heute mit einem guten Glas Rotwein die Cybersecurity-Zinsen im Blick zu haben und um nicht durch vermeintliche Einsparungen ungewollte Risiken einzugehen. Das ist meine Konklusion aus dem Gespräch mit Stefan Fink und Andreas Tomek. Vielen Dank euch beiden für die Zeit und für die Einblicke, die ihr mit unseren Hörerinnen geteilt habt. Alle weiteren Details und die Unterlagen zu unserer Studie finden Sie unter kpmg.at/cyber. Hier können Sie sich alle Materialien runterladen. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören.
Impulse, der KPMG-Podcast. Jetzt reinhören unter kpmg.at/impulse.